Kraft. Schon so viel Informationen heute aufgenommen, so viel Lob ist über eure Lippen hoffentlich gegangen und jetzt auch noch das. Was bleibt? Es geht um Vergänglichkeit, es geht um Veränderung. Das ist kein leichtes Thema, was wir uns heute zumuten. Was bleibt, das ist so eine Frage, die wir uns immer wieder mal stellen. Vielleicht vornehmlich Ältere, die etliche Dekaden schon hinter sich haben, viel Veränderung durchlebt haben, auch Vergänglichkeit schon gespürt haben. Aber auch Jüngere fragen, was bleibt? Was bleibt auf dem Lohnzettel an Nettolohn, vom Bruttolohn? Was bleibt nach den Abzügen übrig? Was bleibt, diese Frage stellen wir manchmal auch, wenn der Urlaub gerade rum ist. So, was bleibt von den Tagen, auf die wir uns so lange gefreut haben, wo wir so hingefiebert hatten? Schöne Bilder, wertvolle Eindrücke, gutes Essen, gutes Trinken, gute Begegnungen, neue Kraft, neue Energie. Und dann ist der Alltag ganz schnell wieder da. Was bleibt? Diese Frage stellt man sich auch manchmal am Ende der Woche. Man hat gewerkelt, man hat geschafft, man hat im Büro gesessen von Montag bis Freitag oder gar noch bis zum Samstag. Was hat man erreicht? Was hat man bewegt? Was bleibt? Was bleibt? Diese Frage stelle ich mir oft nach einem Gottesdienst. Was bleibt hängen von dem Gesagten, von dem Gesungenen? Von dem Nichtgesagten, aber Gehörten. Was geht mit den Gottesdienstbesuchern in den Tag und vielleicht sogar, wenn es gut geht, in die kommende Woche oder in den Sternstunden sogar, was bleibt fürs Leben hängen? Was bleibt? Was bleibt? Diese Frage wollen wir uns an diesem Sonntag stellen. Vielleicht hast du heute oder in den vergangenen Wochen Geburtstag gehabt. Da darf man schon mal die Frage stellen, was bleibt vom vergangenen Jahr? An was erinnere ich mich noch? Was waren die Highlights? Aber dann, wenn man manchmal auf so ein Jahr zurückblickt, dann, und das ist mein erster Gedanke, was bleibt eine ernüchternde Bilanz? Unsere menschliche Antwort auf diese Frage ist recht ernüchternd. Je weiter man in die Geschichte zurückgeht, umso mehr merkt man, viel bleibt oft nicht übrig. Was zum Beispiel ist geblieben von denen, die vor 2000 oder vor 1000 oder vor 500 Jahren gelebt haben? Ich kann mich noch erinnern, 2017 haben wir 500 Jahre Reformation gefeiert. Da sind Gedanken übrig geblieben. Da hat man sich entschuldigt. Der eine für die andere Kirche. Ich fand das so genial hier in unserem ökumenischen Miteinander, dass zu dem Reformationsgottesdienst am, was ist es immer, 30. Oktober oder 31. Oktober, hier im Gottesdienst in St. Lukas hat der Pfarrer Benedikt Sacher den Katholischen und mich predigen lassen. Das ist 500 Jahre Reformation. Da ist was Neues geworden. Da sind Veränderungen eingetreten. In diesem Jahr feiern wir 500 Jahre Täufergedenken. 1525 begann die Täuferbewegung, begann sozusagen die Bewegung der Freikirchen. Die Baptistengemeinden, die Mennoniten feiern seit 5 Jahren dieses Täufergedenken, um dem einen Stellenwert zu geben. Aber was ist sonst geblieben? Von den schönen Burgen, von den schönen Kirchen. Einige Überreste, einige Steine, einige Gefäße, mehr ist oft nicht mehr da. Einige Ruinen, einige Häuser und ohne Denkmalschutz, wenn Menschen heute nicht immer wieder renovieren und restaurieren würden, es wäre schon so viel vergangen, zerfallen, nicht mehr da. Was bleibt vom Stolz und vom Ruhm vergangener Jahre? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein neues Auto gekauft habt. Das ist irgendwann nicht mehr neu. Genau, ihr freut euch oder, nee, freut euch vielleicht nicht daran, aber ihr lacht mit, weil ihr es kennt. Es ist unser Leben. Neue Autos bleiben nicht neu. Irgendwann ist es nur noch eine Ansammlung von Schrott. Und man freut sich, wenn man es gegen irgendeine Prämie nochmal irgendwo eintauschen kann, wenn irgendeine Regierung mal wieder spendable Hosen anhatte. Was bleibt nach dem Jubel auf der Fanmeile, nach den Erfolgen deiner Fußballmannschaft? Bremen hat gestern gegen Leverkusen gewonnen. Bochum hat Bayern geschlagen, auch nicht schlecht. Ja, es bleibt so einiges, aber was bleibt auf dieser Fanmeile zurück, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft oder die Handballnationalmannschaft oder die Nationalmannschaft der Frauen große Siege errungen hat, Müllberge und bei vielen Menschen ein großer Kater und das Versprechen, es beim nächsten Mal zu wiederholen oder es besser zu machen. Ich bin ganz schön laut, oder? Können wir mich ein bisschen leiser machen? Oder ich höre mich so laut. Was bleibt? Was bleibt von der Ära Scholz in der Politik? Was bleibt von der Ampel? Was wird bleiben von der neuen Regierung? An manche denkt man noch Jahre, vielleicht Jahrzehnte zurück, aber vieles geht so runter. Was bleibt von der Kraft der Jugend? Wenn einmal 70 und 80 Jahre darüber gegangen sind. Ich kann heute sagen, vor 30 Jahren war ich so alt wie mein jüngster Sohn, 34. In 30 Jahren werde ich so alt sein, so Gott will und ich lebe, wie meine Mutter jetzt, 94. Wer erinnert sich heute noch an meinen Großvater, geboren 1869, der die ganze Region um Bergen mit gesundem Heidehonig versorgt hat? 2 Jahre nach seiner Geburt wurde das Deutsche Kaiserreich gegründet, was bis 1918, bis zur Novemberrevolution gehalten hat. Und er hat schon ganz andere Reiche überlebt. Und ich habe ihn nicht mehr wirklich erlebt, aber er hat mich noch erlebt. Als ich ein Jahr alt war, ist er gestorben. Was wird einmal von meinem Leben bleiben? Was wird von deinem Leben bleiben? Was wird daran bemerkenswert gewesen sein? Wird es Dinge geben, die dich und mich überdauern? Wir Menschen leiden an der Vergänglichkeit des Lebens. Es fällt uns schwer, dies zu akzeptieren, und wir suchen tatsächlich nach medizinischem Fortschritt. Und bei dieser Werbung für Parteien, die sich für die Bundestagswahl haben aufstellen lassen, gab es doch eine Partei, die sich irgendwie für so eine medizinischen Sachen einsetzt, die die Ewigkeit des Menschen irgendwie vorantreiben wollen, also auch die körperliche. Große Herausforderung, habe ich gedacht, als ich das gesehen habe. Ich habe sie in keiner Liste gesehen, aber sie haben Geld gekriegt, um im Fernsehen Wahlwerbung zu machen. Es fällt uns schwer, diese Vergänglichkeit anzunehmen. In Amerika lassen sich manche wohlhabende Menschen, die gestorben sind, nicht beerdigen, sondern in Kühlhäusern einfrieren, weil sie hoffen, dass der Mensch irgendwann die Vergänglichkeit besiegt. In Krisenzeiten investieren Menschen in Gold statt in Geld, weil sie hoffen, dass das Gold einmal bleibt, auch wenn ihr Geld vergeht. Doch die Bilanz von dem, was bleibt, ist manchmal sehr ernüchternd. Und auch die Menschen der Bibel haben diese Vergänglichkeit gespürt und an ihrer Vergänglichkeit gelitten. Mose findet dazu drastische Vergleiche, um unsere Vergänglichkeit als Menschen zu beschreiben. Er schreibt in Psalm 90: Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das ist eine Kamelie, die hatte letzte Woche noch mehr offene Blüten. Die hat noch etliche Blüten, die wird nächste Woche auch wieder schön blühen. Aber viele dieser Blüten, die waren heute einfach die lagen einfach so daneben. Die konnte man, die hatten keine Kraft mehr. Die blieben einfach und fielen runter und waren nicht mehr da. Lagen schon im Papierkorb. Ich habe sie wieder rausgeholt. Nein, Andrea hat sie wieder rausgeholt. Genau, ich hatte den Gedanken schon bei der letzten Predigt. Da lag nämlich eine daneben. Da dachte ich, das musst du einbauen. Unser Menschsein ist wie ein Schlaf, wie ein Gras. Morgens blüht es noch, aber abends verwelkt es, was bleibt. Wir stehen hier als Menschen vor einer ernüchternden Bilanz. Und diesem ernüchternden Gedanken möchte ich im zweiten Punkt einen bemerkenswerten entgegensetzen. Was bleibt mehr, als du denkst? Menschen leiden an der Vergänglichkeit. Häuser sind vergänglich, Dinge, die wir kaufen, sind vergänglich, unser Leben ist vergänglich. Gibt es eigentlich etwas, das bleibt? Weil wir heute in einem Gottesdienst sitzen, wird es euch nicht überraschen, vermutlich wird es euch auch nicht vom Hocker reißen, wenn ich heute sage, Gott bleibt, Gott verändert sich nicht. Beständigkeit und Unvergänglichkeit sind Wesenszüge Gottes. Im Gegensatz zu Menschen und zu all dem, was Menschen schaffen können und schaffen werden, ist Gott die einzige Konstante. Und die Bibel nennt diese Eigenschaft von Gott Ewigkeit. Unsere Vergänglichkeit setzt Gott seine Ewigkeit entgegen. Ewigkeit. Viele haben schon versucht, das irgendwie zu ergründen oder zu beschreiben. Einer versucht es einmal so auszudrücken. Ewigkeit ist, wie wenn man auf einem großen Ozeandampfer einen Fingerhut an einer Schnur herunterlässt, ihn mit Meerwasser füllt, ihn hochzieht, auf die andere Seite des Schiffes bringt, dort wieder auskippt und wieder ins Meer schüttet. Dann, wenn das Meer leer geschöpft ist, dann ist auch die Ewigkeit vorbei. Gott hat Ewigkeit. In der Bibel lesen wir, sein Name bleibt ewiglich. Solange die Sonne währt, blühe sein Name, in Psalm 72. Oder im Psalm 104, die Herrlichkeit des Herrn bleibt ewiglich. Oder Psalm 119, Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Wie Gott selbst, so bleibt auch sein Name. Sein Plan, seine Gerechtigkeit. In all seiner Beständigkeit und Ewigkeit ist Gott keinesfalls aber starr und unbeweglich. Im Propheten Daniel lesen wir im 6. Kapitel, der Gott Daniels ist der lebendige Gott, der ewig bleibt. Und sein Reich ist unvergänglich. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Das ist eine interessante Kombination. Gott ist der Lebendige, der Bewegliche und der Ewige zugleich. Mein dritter Gedanke ist, was bleibt, wer bleibt? Es gibt viele Bibelstellen zu dem Wort bleiben. Beim Studieren, Nachlesen habe ich gemerkt, dass die Bibel nicht nur die Frage stellt, was bleibt, sondern auch die Frage, und vor allen Dingen im Neuen Testament, die Frage, wer bleibt? Der Psalmbeter sagt, dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Auch das haben wir gerade gesungen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ein paar Kapitel später in Johannes 15 sagt er, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Und ich könnte noch andere Stellen nennen, in denen die Fragestellung, was bleibt, behandelt wird, aber das ist eine etwas andere Schattierung und würde die Predigt nur verlängern. Bleiben in der Bibel ist nichts Statisches. Bleiben ist nicht nur dem ewigen Gott vorbehalten. Bleiben ist etwas ganz Aktives und Jesus ruft uns dazu auf, in der Gemeinschaft mit ihm zu bleiben. Und Jesus sagt zu uns, dass er in uns bleiben wird. Die Frage, was bleibt, ist bei Jesus keine philosophische oder keine theologische Frage, sondern es ist ein Auftrag und es ist eine Zusage. Wenn wir Ewigkeit wollen, wenn wir Ewigkeit wollen, wenn wir aus der Vergänglichkeit unseres Lebens heraustreten wollen, dann gibt es hierfür nur einen Weg. Und dieser Weg heißt an Jesus bleiben und in Jesus bleiben. An Jesus bleiben, das ist der wichtigste Auftrag, den er uns gegeben hat. Das ist die Frage, an der sich dein und mein Christsein, an der sich alles entscheidet. Was will Gott? Gott will Beziehung. Christsein ist keine Frage der Philosophie oder auch keine der bestechenden Logik und auch keine der theologischen Richtigkeiten. Christsein besteht auch nicht in den Fragen, ob man dies oder jenes tun darf oder nicht. Das ist alles okay, und aber zweitrangig. Das Einzige, auf das es ankommt, ist, ob wir eine Beziehung zu Gott haben. Bleibt in mir und ich in euch. Und darum will ich dich fragen, wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Er kennt dich. Kennst du ihn? Habt ihr Frieden miteinander? Bist du mit ihm versöhnt oder im Streit? Seid ihr befreundet oder seid ihr verwandt? Bist du seine Tochter oder sein Sohn? Gibt es Zeiten, in denen ihr zusammen seid? Gibt es Zeiten, in denen du mit Gott redest oder Zeiten, in denen du auf ihn hörst? Gibt es das in deinem Leben? Wenn das nicht so ist, empfehle ich dir, mit einem bekannten Christen darüber zu reden, was es bedeutet, eine Tochter oder ein Sohn Gottes zu sein. Es ist so immanent wichtig für das Leben jedes Einzelnen. Mein letzter, aber genauso lang wie alle drei vorherigen, Gedanke ist, was bleibt von dieser Predigt, was bleibt von dieser Predigtreihe? Bemerkenswert. Es war wirklich bemerkenswert. Und wer die anderen nicht gehört hat, sollte sie bei YouTube nachhören oder lesen, anschauen. Es war richtig, richtig schön. Ich habe mich so gefreut, dass wir diese Reihe entworfen haben und da dran gegangen sind. Es kam sogar schon der Vorschlag, ob wir diese Predigtreihe nicht in der Gemeinde Freizeit nochmal behandeln, aber da gibt es auch schon andere Gedanken. Aber es ist immer wieder wichtig, sich auf diese grundlegenden Dinge einmal zu besinnen. Was bleibt von dieser Predigtreihe? Was bleibt von dieser Predigt? Johannes schreibt einmal in 1. Johannes 2, 17, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist ein großartiges Wort. Man könnte Johannes dafür küssen. Das ist die Rettung. Das ist der Ausweg. Die Vergänglichkeit dieser Welt und unseres Lebens ist nicht Gottes letztes Wort. Wir können Ewigkeit gewinnen. Persönlich formuliert heißt, du kannst Ewigkeit gewinnen. Ich kann Ewigkeit gewinnen. Wer Gottes Willen tut, der bleibt in Ewigkeit. Was ist Gottes Willen? Gottes Wille ist, dass wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben, der für uns am Kreuz gestorben ist. Wer an Jesus glaubt, der bleibt in Ewigkeit, der hat Ewigkeit, und wer Ewigkeit hat, der hat Perspektive. Wisst ihr, das ist das, woran die Welt gerade so dermaßen leidet, woran Deutschland auch so leidet. Es gibt so viele Menschen, die keine Perspektive haben. Es gibt eine Umfrage unter Schulabgängern, die jedes Jahr durchgeführt, und das Ergebnis ist fast in jedem Jahr, in den letzten Jahren, Schulabgänger sorgen sich darüber, ob ihre Rente einmal reichen wird. Wir Älteren kichern vielleicht ein bisschen darüber und sagen, da haben wir doch damals noch nicht dran gedacht. Das war uns doch damals Schnuppe. Aber wisst ihr, wenn man Tag für Tag in den Medien liest oder hört von Generationskollaps und Altersarmut, von fossilen Energieträgern, die knapper und teurer werden, von CO2, dass die Atmosphäre immer weiter irgendwie so verändert, dass das Klima unumkehrbar verändert wird, dann verstehe ich, wenn die Schüler signalisieren, wir haben keine Perspektive mehr. Das sieht doch alles nur noch düster aus. Und wenn sie sagen, ach, dann scheiß drauf, dann machen wir eben einen drauf und lassen auch mal was gerade sein. Der Mensch geht zugrunde, wenn er keine Perspektive hat. Und wir sind dazu konzipiert, eine Perspektive, oder ich nenne mal ein anderes Wort, eine Hoffnung zu haben. Wo Menschen keine Hoffnung und auch keine Hoffnung mehr auf Veränderung haben, da haben sie kapituliert. Da sind sie tatsächlich am Ende. Wer an Jesus glaubt, der bleibt in Ewigkeit. Und wer Ewigkeit hat, der hat eine Perspektive, der hat Hoffnung. Es ist so wichtig, dass wir zu Menschen der Ewigkeit werden. Und da glaube ich, dass wir Christen dieses Thema in den vergangenen Jahren sehr stark vernachlässigt haben. Und auch wir stehen in der Gefahr, dass in unserer Gemeinde fast nur noch für das Hier und Jetzt gepredigt wird. Wie kann ich eine bessere Ehe führen? Wie kann ich als Familie oder als Single erfüllter durchs Leben kommen? Wie kann ich geheilt werden? Wie kann ich Jesus besser dienen? Das ist alles nicht falsch und das ist alles wichtig. Aber wir reden gar nicht mehr gerne über den Himmel, weil uns immer als Christen vorgeworfen wird, dass wir Menschen damit nur billig vertrösten. Aber das ist kein billiger Trost. Das ist Trost. Und Trost birgt Hoffnung. Hoffnung für die beängstete Seele. Und es ist sogar eine entscheidende Frage im Leben, ob ich Hoffnung habe, ob ich Perspektive habe, ob ich auf die Ewigkeit zulebe. Oder schon in der Ewigkeit lebe, so wie die Bibel das versteht. Unser Leben, unsere Tage hier und jetzt werden anders verlaufen, wenn wir Menschen sind, die Ewigkeitshoffnung haben. Was bleibt? Was bleibt von dieser Predigt? Aus dem Fach Rechnungswesen weiß man, dass man in einer Bilanz die Dinge unterschiedlich bewerten kann. Wie viel ist diese oder jene Maschine noch wert? Wie viel von meinen Forderungen kann ich abschreiben? Das alles sind irgendwie Fragen der Bewertung. Und Bilanz ziehen heißt für mich, dass ich meine Bewertungen im Leben prüfen muss und will. Und dabei beobachte ich unter uns einige Dinge, wo ich denke, wir sollten wirklich unsere Bewertungen in unserer Lebensbilanz überprüfen. Zum einen machen wir uns über so viele Dinge im Leben Sorgen. Wird es reichen mit dem Geld? Werde ich gesund bleiben? Werden die Kinder einen guten Weg machen? Werde ich die Schule schaffen? Werde ich die Stelle bekommen? Wird mein Urlaub so genehmigt, wie ich ihn mir wünsche? Wird es das Handy noch geben, bis ich das Geld zusammen habe? Und überhaupt, hoffentlich weiß meine Schwiegermutter, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Wird der Fleck aus der Wäsche rausgehen? Wird es beim nächsten anstehenden Besuch bei meinem Chef, werde ich da einen guten Eindruck hinterlassen? Jesus hat ein Gleichnis erzählt. Wir haben es vorhin von Leandro gehört. Von einem reichen Bauern, der sich um alles gesorgt hat und gut vorgesorgt hat. Und er hat mit allem gerechnet, nur nicht mit der Ewigkeit. Habe ich meine Bewertungen geprüft? Was ist wirklich wichtig? Wo steigere ich mich vielleicht in irgendetwas hinein? Wo lebe ich so, als würde es keine Ewigkeit geben? Und zum anderen, wie hetzen wir so durch das Leben, halten kaum noch inne, haben so ein rasantes Lebenstempo drauf, alles scheint uns so wichtig zu sein und nichts dürfen wir verpassen und wir besuchen noch das tolle Konzert und jenen Film, von dem der Kollege gesagt hat, den muss ich unbedingt gesehen haben und der verkaufsoffene Sonntag, den muss ich genauso nutzen wie die lange Nacht der Kirchen und die lange Nacht der Museen und dann lade ich mir auch noch die Bonus-App runter, damit ich auch ja nicht dieses Schnäppchen in diesem Laden verpasse und wir rasen so durchs Leben und manchmal trägt auch unser Gemeindeleben dazu bei. Wir haben es vorhin gehört, wie viel hier auch wieder in dieser Woche los ist und die Wochenenden, Abende in der Woche sind auch wieder gefüllt. Aber wenn ich weiß, dass ich noch eine Ewigkeit vor mir habe, muss ich nicht mehr hetzen. Seit wir Menschen den Himmel abgeschafft haben, haben wir auf der Erde einen fürchterlichen Stress, all das Schöne noch erleben zu müssen, nach dem Motto, weh mir, wenn ich Neuseeland nicht gesehen habe. Dann habe ich das Beste im Leben verpasst. Den Dingen den richtigen Wert zu geben, heißt, ich muss nicht in Neuseeland gewesen sein. Und ich muss auch nicht Bungee springen, um gelebt zu haben. Ich brauche noch nicht einmal dazu das neueste Apple iPhone. Ich sage nicht, du darfst nicht. Ich sage nur, du musst nicht. dem Leben die richtige Bewertung geben und dabei ein gutes Stück Gelassenheit zu lernen. Ich denke, das ist so ein ganz wichtiges Wort in dieser Zeit, Gelassenheit zu lernen. Zu prüfen, was bleibt und was ist vergänglich. Zu prüfen, was ist wichtig und was ist nice to have. Das will ich mir sagen und das will ich auch wieder besser lernen. Ich will von der Ewigkeit her mein Leben hier auf dieser Erde gestalten. Ich will von der Ewigkeit her leben, weil ich in der Ewigkeit schon lebe. Ich will den Dingen der Ewigkeit einen höheren Stellenwert geben. Und der Blick auf die Ewigkeit weist den Dingen die richtige Priorität, den gebührenden Stellenwert zu. Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir. Immer dann, wenn ich nach einer Beerdigung den Friedhof verlasse und mich wieder in den Alltag hineinbegebe, habe ich so ein eigenartiges Gefühl. Da sehe ich Autofahrer, die über eine rote Ampel schimpfen, andere, die sich aufregen, weil der Vordermann oder die Vorderfrau zu langsam fährt. Früher bin ich nach so einer Beerdigung wieder ins Büro gekommen. Da war einmal so ein Anruf auf dem AB, ruf mich sofort an, es ist dringend. Aber ich dachte, hey, so dringend kann die Sache nicht sein. Wie die vergangene Stunde, wo wir einen Menschen in die Ewigkeit verabschiedet haben. Jemand hat einmal gesagt, gegen Aufgeregtheit und Ärger über die kleinen Widrigkeiten des Lebens, gegen Sorgen und Grübeleien, gibt es ein gutes, einfaches Rezept. Daran denken, dass du sterben musst. Wie anders sieht alles aus, wenn man es im Lichte der Ewigkeit sieht. Und angesichts der Ewigkeit geht es um das Wesentliche und Wichtige, das Bleibende und Lebendige. Wie viel Groll verflüchtigt sich? Wie viel bange Sorgen waren unbegründet? Wie viel Bedrohliches verliert seine Macht? Und wie viel Verkehrtes wird durchsichtig und berichtigt angesichts der Ewigkeit? Angesichts der Ewigkeit können meine Probleme ihre Vormachtstellung verlieren. Und das ist die Chance des Innehaltens, des einmal Ruhigwerdens. Was bleibt? Gott bleibt. Sein Wort bleibt. Die Anbetung Gottes bleibt. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Lasst uns diese Hoffnung nicht gering schätzen. Diese Hoffnung auf Ewigkeit soll unser Leben prägen. Das ist doch wirklich bemerkenswert. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt.